Also ganz herzlich willkommen zur ersten Session in diesem Jahr 2025, neues Börsenjahr. Ich meine, das ist die erste vollständige Börsenwoche, die heute losgegangen ist. Letzte Woche war ja so ein bisschen Handel hier und da, ging es mal hoch, ging es mal runter, sowohl in den USA als auch bei uns. Jetzt gehen wir so richtig los und das ist genau der Grund, warum wir auch in diesem Jahr mit einer Motivationssession anfangen. Richtet sich besonders an Einsteigerinnen und Einsteiger, um wirklich euch zu helfen. Und damit ist auch eine andere Neuigkeit in diesem Jahr. Also das eine ist ja keine Neuigkeit, jetzt haben wir was Neues. Wir steigen mal um aufs Du. Ich glaube, das ist in Zeiten im Finanzmarkt, wenn selbst ich mein CEO hier duze und er mich, dass wir uns gerne per Du ansprechen können. Wenn ihr sie weiterhin dabei seid und wollt in euren Fragen dann gesiezt werden, bitte einfach uns siezen, dann siezen wir auch gerne zurück. Aber in unseren Seminaren und auch Sophie, bist vielleicht meiner Meinung, setzt sich so allmählich breitflächig das Du durch. Also begrüße ich euch ganz herzlich zur ersten Live-Session, die ich selber eben aus Versehen ein paar Minuten zu früh gestartet habe. Bei mir ist Sophie Turner. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Beat West, eine App, die sich ganz gezielt an euch richtet, wenn ihr am Anfang eurer Investment Journey seid, am Anfang eurer Anlagereise, die euch ein Leben lang begleiten wird, die Anlagereise. Und da hilft euch die App dabei loszulegen. Und Sophie hat einige Tipps auf Lager und auch einige erstmal, sagen wir mal, Gründe, warum es uns so schwer fällt, dann tatsächlich aktiv zu werden und dazu natürlich auch die passenden Tipps, weil darum geht es heute. Ziel ist nicht nur vornehmen, sondern auch machen. Oder wie ich es ganz gerne auch nenne, machen ist krasser als wollen. Und die langfristige Anlagestrategie, die funktioniert nur mit Machen, nicht mit Wollen. Herzlich willkommen, Sophie.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Also wir können auch
Und wir haben
gerne
jetzt,
warten
ja.
oder einfach Bescheid,
Ja,
oder wenn
wir
wir
können
starten.
ja, ich denke, wir haben eine ganze Menge Standard- und Dauerzuschauerinnen und Zuschauer auch dabei. Und wir können den anderen, die hier neu sind, schon mal erklären, ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Es gibt so ein Fragepanel rechts auf der Seite. In eurem Tool sieht es vielleicht ein bisschen anders aus als bei mir. Und da könnt ihr eure Fragen stellen. Wir nehmen die dann entgegen und gebt die an Sophie. Ich gebe sie selber an Sophie weiter in dem Augenblick, wenn es passt thematisch. Wenn nicht in diesem Augenblick, dann am Ende. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Schöne bei so Online-Sessions ist ja, dass man versucht, so lang zu sein, wie es euch interessiert und trotzdem Raum hat, wenn es spannend ist, länger zu machen. Und vielleicht auch, das würde ich sonst am Schluss sagen, wir haben auch ein ziemlich ausgefeiltes Programm schon für die nächsten Wochen. Also ich schicke im Nachgang wieder die E-Mail rum mit der Aufzeichnung von heute. Und da sind auch alle neuen Termine schon drin und neue Themen. Und es wird spannend. Und das ist auch noch, jederzeit gilt das, also nicht nur zum Jahresbeginn. Wenn ihr eine Idee habt oder einen Wunsch, was für ein Thema wir aufgreifen sollen, bitte schickt mir doch eine E-Mail, einfach Reply auf die Mail mit den Terminen und dann kommt das bei mir an und dann gucken wir, dass wir das nehmen können. Die ADR-Session mit Tolesi, mit Manuel Tolesi vom Parkett zum Beispiel, die war ein Wunsch eines Teilnehmers hier. Okay, ich würde sagen, dann sind wir soweit und jetzt starten wir mal ganz ordentlich. Nochmal Entschuldigung an alle, ich habe hier ein bisschen zu früh auf den Es geht los-Button geklickt. Begrüße ganz herzlich Sophie Turner von Beat West, die Gründerin und Geschäftsführerin zur ersten Session hier in 2025 mit ganz viel Motivation, wie ich denke, um wirklich loszulegen. Sophie.
Ja, also herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Allen noch meinen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht nur ganz kurz über mich. Wer bin ich eigentlich? Also wie gesagt, ich bin Sophie Turner, Gründerin und Geschäftsführerin von BeatWest. BeatWest ist eine App für alle Börseneinsteiger und Einsteigerinnen. Ähnlich aufgebaut wie Duolingo, wer das von euch kennt, also eine Sprachlern-App. Nur wir haben es für das Thema Finanzen angewandt. Und da kann man eben lernen, wie man bestens im Kapitalmarkt investiert und dann auch direkt über die App investieren. Davor vielleicht, mein Hintergrund war schon eigentlich immer die Finanzbranche. Also ich war sehr viele Jahre lang in der Finanzaufsicht in Amerika und England, habe da einiges mitgenommen, erlebt und eben jetzt in Deutschland mit BeatWest am Start. Genau, heute geht es ja so um das Thema Neujahrsvorsätze, vor allen Dingen, wenn es um die Finanzen geht. Und da will ich jetzt auch gleich mal einsteigen mit einer Frage. Und zwar, wer von euch hat sich schon mal einen finanziellen Vorsatz fürs neue Jahr gefasst?
Ja, also ich habe jetzt die Umfrage eingeblendet. Ihr könnt bitte einfach abstimmen, ja oder nein, klicken. Das dauert einen kleinen Moment. Wir sehen es dann ja auch, wie viele teilgenommen haben. Ja, spannend. Es gibt ja Menschen, die grundsätzlich keine Vorsätze haben. Wenn ich so in meinem Umfeld rumfrage, ja, nö, ich nehme mir nichts vor, das ist so albern und ich tue es schon, ja. Ich habe auch einen finanziellen Vorsatz, ein bisschen natürlich einen fortgeschritteneren als der Einstieg, aber bin mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Oh ja, wir sehen. Ja, schon relativ viele haben teilgenommen. Ja, wunderbar, ist die Mehrheit mit knapp 2 Dritteln, also 72% haben das schon getan, 27, 28% noch nicht. Aber ich denke, die können jetzt hier auch genügend mitnehmen. So, ich
Ja, da
übertrage
geht's
mal
vielleicht an
die Ergebnisse, genau. Und ihr seht, 71 zu 29.
Also die Mehrheit hat das schon mal gemacht oder sie vielleicht jetzt sogar den neuen Vorsatz gefasst. Und da kommt mir jetzt auch meine nächste Frage. Da scheitert es nämlich oft und ist, wer hat diesen Vorsatz dann tatsächlich auch mal umgesetzt? Jetzt bin ich schon richtig gespannt.
Ich auch. Was schätzt du? So viel, wie viel sind's? Habt die Mehrheit umgesetzt oder die Minderheit?
Wenn ich da auf mich selber schaue, also es gab Jahre, da habe ich meine Vorsätze tatsächlich nicht umgesetzt. Aber dann auch welche hat es geklappt. Vielleicht so 50-50. Aber es ist auch
Ja,
manchmal.
ich glaube, ich habe eine ähnliche Quote, ja. Ja, ich bin gespannt. Hast du finanzielle Vorsätze für dieses Jahr?
Ja, immer. Also Finanzen kann man immer optimieren. Und zum Glück bei den finanziellen Vorsätzen, da halte ich mich dann schon immer dran. Das sind dann eher so Vorsätze, die eher um die Gesundheit oder sowas gehen, wo man dann mal ja nicht so dahinter ist. Aber ja, wir
Ja.
haben. Oh ja, das
Ja, ich.
Ergebnis ist ja eher
Ja.
positiv stimmend.
65
Sehr gut.
Prozent, ja. Also deutlich mehr als wir gedachten, haben umgesetzt. Wunderbar, super. Und dann geben wir euch jetzt noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg, dass wir auf 100% kommen, würde ich sagen.
Genau, das hoffe ich auch. Dann fange ich vielleicht mal an, vielleicht hier nochmal zum Thema Fitnessstudios im Januar. Wer kennt es vielleicht? Also wenn man im Januar ins Fitnessstudio geht, da schaut es so aus, da sind alle noch super motiviert. Ja, ich mache das jetzt, ziehe ich das durch, ich mache das für meine Gesundheit. Und so ist es ja auch oft bei den Finanzen, dass man sagt, okay, jetzt mein finanzielles Ziel im Januar, ich bin noch hoch motiviert. Aber wenn man dann in den März geht, da schaut es dann schon oft anders aus. Und im Fitnessstudio, zumindest ich manchmal, findet man sich dann als die einzige Person. Und bei den finanziellen Vorsätzen hoffen wir halt so, dass es genau man selber dann auch die einzige Person ist, die noch da ist. Aber damit es mehr Leute werden, gibt es eben heute so ein paar Tipps. Und das Thema Finanzen und Gesundheit liegt oft ja beieinander. Also muss man sagen, das sind die Top 2 Vorsätze, die Menschen fürs neue Jahr haben. Und da würde ich gerne nochmal den Link zeigen, dass sich Finanzen und Gesundheit eben auch aufeinander auswirken. Also hier gibt es eine sehr spannende Studie, die zeigt, wenn man finanziellen Stress hat, dann wirkt sich der negativ auf die Gesundheit aus. Also zum Beispiel auf die mentale Gesundheit, auf den Schlaf und auch auf Selbstbewusstsein. Und deswegen tut man eigentlich was Gutes für seine Finanzen und die Gesundheit, quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man sich um die Finanzen kümmert. Genau. Was habe ich euch jetzt hier mitgebracht? Vielleicht kennt manche von euch schon, das ist der Zinseszinseffekt. Und ich sage immer, der Zinseszins ist so ein bisschen wie dein persönlicher Trainer. Also was zeigt dieser Graph? Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten 1.000 Euro, die wir als Startkapital investieren könnten, ne? Und monatlich machen wir noch 200 Euro dazu. Also jeden Monat 200 Euro und das Ganze auf 30 Jahre. Dann zeigt hier dieser dunkle Abschnitt, also diese dunklen Balken, zeigen mir, was haben wir denn eigentlich eingezahlt an totalen Einzahlungen. Aber was jetzt spannend ist, ist dieser hellgrüne Streifen, der zeigt nämlich, was haben wir dazu bekommen durch den Zinseszinseffekt. Also an Zinsen, die einfach nur durchs Nichtstun, einfach durchs reine Einzahlen, das Geld liegen lassen, gewachsen sind. Und das ist für mich immer etwas, das ich mir nochmal ins Gedächtnis rufe, wenn ich wieder denke, okay, soll ich jetzt noch weiter, kann ich die 200 Euro beispielsweise diesen Monat aufbringen? Soll ich meinen Vorsatz weiterfassen, mich hier finanziell zu engagieren? Es zahlt sich nämlich aus und vor allen Dingen, wenn man früh startet und das über viele Jahre hinweg macht, weil man sieht hier hinten, das Ergebnis ist dann teilweise auch exponentiell.
Ich würde da ganz gern was ergänzen. Und zwar aus meiner Sicht raus ist der Zinseffekt tatsächlich das Allerwichtigste für die langfristige strategische Geldanlage. Und wir als Menschen, wir können uns das wirklich schwer vorstellen. Also wir können, vielleicht kann sich die eine oder andere an die Corona-Pandemie erinnern. Da hatten wir ja auch exponentielles Wachstum. Das ist das Schwierige für unsere Vorstellungskraft. Und da waren wir auch völlig überrascht, dass auf einmal so unfassbar viele infiziert sind. Aber da war ja auch ein exponentielles Wachstum am Werk. Und das mal übertragen jetzt auf den Geldmarkt, ja, wir wissen, das wächst dann. Aber so richtig, was das in Geld bedeutet, also in Vermögen, das sich da aufbaut, ist schwer, sich das einfach zu denken. Und deswegen ein kleiner Tipp von mir, es macht wirklich unfassbar viel Sinn, sich solche Kurven mal auszudrucken. Es gibt vom Dividendenadel, gibt es die auf alle möglichen Formen des weltweiten Investments in ETFs. Es gibt auf Vorkosten, nach Inflation, für Sparpläne, was auch immer. Und diese Kurve sich an den Kühlschrank zu hängen und da ein bisschen Motivation rauszuziehen oder an die Tür oder wo auch immer. Ich habe ein Frühstücksbrettchen, ab und zu mal hole ich das vor, weil wenn es an der Börse ruckelig wird, dann rufe ich mir das auch immer wieder gerne ins Gedächtnis. Und das Zweite, was ich da noch gerne ergänzen möchte, ist zum einen, wenn ihr jung seid, macht euch bewusst, das ist euer allerstärkstes Asset. Und nicht denken, ach, ich kann noch übermorgen anfangen oder in 5 Jahren, bis Alter ist ja hin. Nein, das ist euer allerstärkstes Asset, ist eure Zeit. Wenn ihr jetzt eher in meinem Alter seid, ich bin ja jetzt so nicht mehr so arg weit weg von der vom Altersgenuss, dass es Rente gibt, dann auch dran denken, euer Anlageleben, das übrig bleibt, das hört ja nicht mit 67 auf, sondern das geht bis 80, 90. Und da habt ihr immer noch, also ich habe noch 35 bis 40 Jahre Anlagehorizont, wenn ich realistisch drüber nachdenke. Sprich, ich habe auch noch 30 bis 40 Jahre oder 35 bis 40 Jahre Zinseszinseffekt, wenn alles so läuft, wie es wirklich wahrscheinlich ist. Also und das nochmal so in den Kopf machen, das ist das Allerstärkste. Motivation, druckt es euch aus. Und letzter Punkt, da bin ich schon fertig. Bedenkt auch, dass alles, was von eurer Rendite abknapst, wie Kosten, dass das ebenfalls exponentiell eben einen negativen Effekt hat. Das zum Thema Zinseszinseffekt, weil ich denke wirklich, das sollte man versuchen zu verinnerlichen, weil es ein richtig schöner also ein Beruhigungsmittel gegen die Ängste ist. Das war's
Ja,
von
vielleicht.
mir, Sophie.
Ja, danke. Was ich da vielleicht auch noch hinzufügen würde, ist, also viele Leute wissen ja auch oft, warum soll ich denn überhaupt investieren? Also wenn wir uns das anschauen, die Gründe sind da wirklich, ich würde sagen, der Nummer eins Grund ist dieses Thema Altersarmut und man will im Alter nicht davon betroffen sein und für die Rente vorsorgen. Der zweite Punkt ist natürlich auch so ein bisschen das Thema Zinsen. Wenn die Zinsen wieder sinken, schauen, dass man am Kapitalmarkt mehr Rendite bekommt, um eben der dritte Punkt, dass das Geld nicht von der Inflation aufgefressen wird. Und ich finde, das sind immer so ein bisschen die negativen Punkte, die so ein bisschen Angst machen. Hey, darum muss ich es unbedingt machen. Also es gibt hier überhaupt keinen Ausweg. Und der Zinseszins, das ist immer für mich dann etwas, wo ich sehe, hey, okay, es ist nicht so, ich muss es nicht nur machen, sondern wenn ich es mache, dann habe ich wirklich so viele positive Ereignisse. Deswegen da auch etwas, wo wir oft sehen, ein sehr guter Punkt, wo man nochmal sagen kann, damit verbinde ich etwa positive Gedanken.
Ja, sehr, sehr richtig. Und denkt an das englische Wort Compounding, das klingt viel schöner als das Wort Zinseszinseffekt. Da spuckt man ja so drüber. Und wirklich auch Aktien haben so einen Effekt. Und dann Compounding finde ich sehr viel griffiger, wenn das ein bisschen sympathischer macht.
Genau. Vielleicht nochmal drei Punkte, die wir öfter immer sehen bei unseren Kunden und Kundinnen, warum viele scheitern, dran zu bleiben am Thema Finanzen oder beim Thema Investieren. Und das sind diese drei Punkte. Die Leute sagen einfach, hey, ich habe überhaupt kein Geld oder ich weiß nicht, wann habe ich denn genug Geld zum Investieren. Ganze Thema Finanzen, ich habe keine Ahnung, wo soll ich da anfangen, wo soll ich starten, wann bin ich bereit zum Investieren. Und der dritte Punkt, den finde ich auch immer noch ganz spannend, das ist immer, ich habe keine Zeit. Und dieser Punkt, ich habe keine Zeit, da können wir auch gleich drauf eingehen, das ist ein ganz spannender, weil wenn wir uns darüber überlegen, dass zum Beispiel Durchschnittsnutzer und Nutzerinnen von TikTok 3 Stunden am Tag auf TikTok sind, dann ist das immer für mich so der Punkt, den ich am wenigsten glaube. Aber ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir uns dabei die Punkte im Detail anschauen. Also die erste Behauptung vielleicht, mit der ich gerne mal starten würde, das ist das ganze Thema, ich habe kein Geld oder wann habe ich denn genug Geld, um investieren zum Starten? Und was wir hier immer sagen, ist der Punkt, wenn man ganz am Anfang noch steht an der Investment Journey, macht tatsächlich sehr viel Sinn, mein Haushaltsbuch zu starten. Einfach mal zu sehen, hey, wie viel Einnahmen und wie viel Ausgaben habe ich denn? Also mein Gehalt ist zum Beispiel eine Einnahme, vielleicht habe ich noch irgendwelche anderen Einnahmen, die ich bekomme. Und was habe ich für Ausgaben? Also was habe ich für fixe Ausgaben, wie beispielsweise die monatliche Miete? Aber was habe ich auch für flexible Ausgaben? Also zu sagen, hey, okay, hier im Sommer zum Beispiel habe ich ein bestimmtes Hobby, da sind die Ausgaben ein bisschen höher. Und sich das einfach mal aufzuschreiben und dann weiß man auch, wie viel hat man denn ungefähr immer am Monatsende übrig. Und diese Summe dann zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Summe übrig und die könnte ich beispielsweise jetzt investieren. Also nur mal so, um mit ein paar Statistiken rumzuwerfen. Also man sagt immer so, roundabout sollten das 10% sein des Monatsnettoeinkommens. Und in Deutschland ist es ungefähr 180 Euro, dass die Deutschen monatlich sparen oder investieren. Und vielleicht der zweite Punkt, den ich hier noch anschreien möchte, das ist, wann bin ich denn bereit für mein erstes Investment? Also da sagt man auch immer so, okay, wenn man es jetzt ausgerechnet hat, so viel hätte ich monatlich zur Verfügung zum Investieren, habe aber noch nichts aufgebaut, also noch nichts angespart, sollte man als erstes mal ein bisschen Geld ansparen. Da sagt man immer so ungefähr 3 Netto-Monatsgehälter, um dieses Geld eben so, also es heißt ja so ein Buffer zu haben, also Notgroschen nennt man das oft, weil es kann ja immer mal was passieren, also geht die Waschmaschine kaputt oder braucht das Auto irgendwas oder man wird gegebenenfalls irgendwie arbeitslos im schlimmsten Fall und dass man halt da so einen finanziellen Buffer hat. Und das ist ganz wichtig. Und dann, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt mit diesen 3 Monaten, fühle ich mich beispielsweise wohl, dann kann ich den Rest nehmen und das Geld investieren. Und da vielleicht jetzt zu meinem dritten Punkt, das ist der Punkt zu den kleinen Summen. Also es gibt Apps wie bei uns zum Beispiel, da kann man schon einen Sparplan ab 1 Euro machen oder ab 5 Euro sein erstes Investment. Also man muss jetzt nicht denken, ich brauche unglaublich viel Geld, um am Kapitalmarkt zu starten, sondern das geht wirklich schon mit ganz kleinen Beträgen. Und da ist das Wichtigste und mein Nummer 1 Tipp, einfach monatlich dranbleiben. Jeden Monat einen kleinen Betrag oder auch einen größeren, dann je nachdem, wie die eigenen Finanzen sich entwickelt, zu investieren und das regelmäßig zu machen. Das ist das A und O. Und davon kann man dann auch optimal beim Zinseszins profitieren, über den wir vorher schon gesprochen haben.
Eine kleine Ergänzung von mir wegen dem Buffer, das nennt man ja auch gerne Notgroschen, obwohl das Wort so ein bisschen mit der Not eklig ist, aber den tatsächlich lasst den auch bitte nicht auf dem Girokonto rumgammeln, weil da kriegt ihr ohne viel zu tun, ohne Risiko, kriegt ihr auch eine anständige Verzinsung, die an die Verzinsung der EZB, also der Europäischen Zentralbank, herangeht. Und da sind wir jetzt bei 4,25 oder sind es inzwischen wieder weniger? Ich bin da nicht immer so ganz Schritt, aber wir reden um die 4%. Und das Zweite, was ich auch noch ergänzen wollte, ist, denkt dran, sparen ist der Konsum von morgen. Weil das Wort sparen an sich klingt ja auch nicht sexy. Aber sparen, was ihr heute spart, das könnt ihr morgen verbrauchen. Und dazu habt ihr dann noch einen kleinen Zinseszinseffekt da drauf. Und ich finde, das macht das schon gleich wieder so ein bisschen attraktiver. Und ein dritter Punkt, wir sagen manchmal, dass die Kosten sollten schon in Relation zur Summe stehen vom Sparplan. Aber ich denke, weil wir reden jetzt über einen geringen Teil, ihr wachst da ja rein. Und dann fangt lieber mit den 5 € an, auch wenn dann der Kostenbestandteil an eurem Sparplan vergleichsweise hoch ist. Aber fangt lieber mit den 5ern an. Und sobald es dann mehr werden kann, kriegt ihr irgendwann sehr schnell ein gesundes Maß an Kosten zu gesparter Summe.
Denn oft ist es ja auch so, dass die Sparpläne teilweise nichts kosten. Also da soll man sich auch nochmal gut informieren. Ich finde auch, Edda, du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, das ganze Thema Sparen. Vielleicht würde ich da nochmal so ein, zwei Spartipps teilen, die auch so bei den Fortsätzen viele unserer Nutzer, Nutzerinnen gut geholfen haben. Das ist, der eine ist, man sollte sich immer ein bisschen bewusst werden, wie lange müsste ich eigentlich für etwas arbeiten, das ich mir mache, also eine Anschaffung. Zu sagen, hey, okay, dieser neue Koffer beispielsweise oder diese neue Jacke kostet jetzt 150 € oder 200 €. Wie viele Arbeitszeitstunden sind es überhaupt? Und bin ich dann bereit, beispielsweise irgendwie 3 oder 4 Stunden für diese Sache auch zu arbeiten? Das finde ich immer noch ganz gut. Und das andere ist diese Impulseinkäufe, die wir ganz oft haben, weil wir werden ja tagtäglich von diversen Algorithmen auf Meta und auf Social Media bearbeitet. Und dazu sagen, hey, okay, will ich diese Sache jetzt wirklich haben oder werde ich hier irgendwie nur psychologisch beeinflusst? Und da sage ich immer, drüber schlafen, 24 Stunden vergehen lassen und dann zu sagen, hey, okay, mache ich diesen Kauf jetzt ja oder nein? Also da vielleicht nochmal 2 Tipps, wie man schneller an sein Sparziel kommen kann.
Wir haben eine Frage von Daniela, die passt hier rein, genau zu dem Punkt mit dem, du hast es anders genannt, also Notgroschen. Buffer finde ich viel schöner. Daniela würde gerne wissen, was wir für Tipps haben, wie man denn diesen Buffer am besten anlegt.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall etwas machen, wo man das Geld zu jeder Zeit wieder haben kann. Also was jetzt nicht passieren sollte, dass man das Geld irgendwie investiert in Einzelaktien oder sonstige riskantere Sachen, weil du brauchst ja diesen Notgroschen, der ist ja eigentlich da, damit du dieses Geld jederzeit haben kannst. Und da kann man je nach Zinslage aufs Tagesgeldkonto das beispielsweise machen, was auch öfter geht, das ist das sogenannte Geldmarkt. Fonds und Geldmarkt-ETFs, also die sind sehr hochliquide, die spiegeln oft den EZB-Zins auch wider. Und da das Geld hinzumachen, das wäre für mich etwas, also da einfach darauf achten, dass man das Geld jederzeit wieder haben kann und dass es nicht irgendwie gebunden ist. Genau, oder, Edda?
Ja,
Also,
ich würde das sind so diese drei Komponenten. Das eine ist, ein Tagesgeldkonto zu nehmen bei jemandem, der viele Zinsen anbietet. Das machen Scalable und Trade Republic zum Beispiel, aber es gibt auch noch andere. Aber da muss man sich bewusst machen, dass man flexibel sein muss, weil die schrecken diese Angebote auch immer gerne wieder ein. Eine zweite Möglichkeit ist der von dir beschriebene Geldmarkt-ETF. Das funktioniert super. Der bildet den Estra-Zinssatz ab. Das ist der Overnight-Zinssatz der Banken untereinander. Aber da hängt es ein bisschen davon ab, wie tief ihr eigentlich schon da drin seid, mal einen ETF zu kaufen oder zu verkaufen und von den Gebühren. Und das Dritte, was ich dann noch als Tipp habe, wenn man nicht Zinshopping machen will, das ist ja das mit dem Tagesgeldkonto. Und auch nicht diesen ETF ordern will, weil ihr noch nicht so weit seid. Es gibt ein paar Spezialanbieter, die haben sowas wie eine Cash-Konto, die selber dann in diese ETFs anlegen, so Kirion zum Beispiel. Aber wenn euch das mehr interessiert, ich habe exakt vor einem Jahr tatsächlich mit Fabienne so eine Live-Session zu dem Thema gemacht, kurzfristig Geld parken zu möglichst guten Zinsen, vielleicht einfach da schauen. Ich schicke gerne auch gleich mal den Link hier in den Chat für Daniela. Das waren meine Tipps zum Tagesgeld.
vielleicht dann noch auch, auf was man da achten sollte, das ist immer die Einlagensicherung. Also wenn man eben da sein Notgroschen liegen hat, dann sollte man darauf achten. Also bis zu 100.000 Euro ist der eben immer einlagengesichert. Also auch wenn der Bank irgendwas passieren sollte, bekommt man das Geld wieder. Alles, was da drüber ist, ist eben dann nicht mehr gesichert. Das ist ein bisschen anders, wenn man zum Beispiel in Geldmarktfonds oder ETFs investiert, weil da ist das Geld ja investiert und da greift diese Sicherung eben nicht, sondern man hat eigentlich unlimited viel, das man da investieren kann. Das sind die kleinen Nuancen und Unterschiede, die es da eben gibt.
Ja, und die Geldmarkt-ETFs sind Sondervermögen, da entfällt dieses Problem und auch aber alles, was wir zumindest auf sicher nach deutscher BaFin, also von der BaFin reguliert wird, das ist ja die Aufsicht für die deutschen Banken, das hat die 100.000 Euro Einlagensicherung.
Dann mache ich vielleicht mit meinem zweiten Punkt weiter und das ist die Behauptung, ich habe keine Ahnung. Also so das ganze Thema Finanzen sind so schwierig. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Also das seid ihr auch oft gar nicht alleine, weil wenn man einfach mal eingibt in Google, das habe ich neulich mal gemacht, so How to Start Investing, dann kommt da über 1 Milliarde Hit Results und da wird man halt mit so viel Informationen überhäuft, dass eben das Thema Finanzen und Investieren oft wie so ein riesiger, großer Berg vorkommt. Aber man muss tatsächlich nicht alles verstehen, aber man sollte die Basics verstehen. Also was ich da immer sage, was schon sehr wichtig ist zu wissen, ist so ein bisschen, was ist meine eigene Risikotoleranz? Also wie stehe ich zu dem Thema Risiko? Wie kann ich jetzt Risiko definieren? Also wenn man jetzt über das Investieren spricht, definiert man das oft so, indem man sagt, okay, wie bereit bin ich, mit Schwankungen im Kapitalmarkt umzugehen? Also sagen wir mal, man schaut auf die Börse, bei euch, auf einmal geht der DAX zum Beispiel nach unten und man wird ganz nervös oder mein Portfolio geht nach unten und ich kriege schon so richtig Panik, dann ist es oft so eine Indikation, dass man mit eben diesem Risiko nicht so gut umgehen kann. Wenn einen das eben jetzt nicht so in Panik verfallen lässt und man sagt, hey, mein Geld, das lege ich sowieso für eine sehr lange Zeit an, deswegen macht mir dieses Auf und Ab an den Börsen so kurzfristig keinen Stress, dann kann man da ein bisschen mehr Risiko wählen. Und Risikotoleranz hängt halt auch immer sehr stark damit zusammen, wie lang man beispielsweise sein Geld anlegen möchte. Deswegen hier das Beispiel mit dem Notfallfonds oder dem Notgroschen. Hier ist halt mal eben eine sehr geringe Risikotoleranz, weil man das Geld ja jederzeit haben möchte. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wie in meinem Zinseszinsbeispiel 30 Jahre das Geld anlegen möchte, dann kann ich viel mehr Risiko nehmen, weil eben die Börsen auf und ab gehen und die Kurse haben Zeit, sich wieder zu erholen. Aber man sollte das für sich selber schon so ein bisschen definieren. So einerseits, was ist mein Anlagehorizont und wie viel Risiko möchte ich denn überhaupt nehmen? Der zweite Punkt zum Thema, also investieren und Finanzen verstehen, ist so ein bisschen seine Präferenzen herauszufinden. Also wenn ich jetzt mich mit dem Thema Finanzen umgebe, was ist mir denn, ist mir wichtig? Also gibt es denn etwas, für das ich eine Präferenz habe, wie beispielsweise nachhaltiges Investieren oder ich möchte in Immobilien investieren oder ich möchte in bestimmte Firmen oder in bestimmte Länder. Das kann man alles über die Börse machen, aber man muss das halt so ein bisschen wissen, ne? Was möchte ich denn hier machen? Und da vielleicht auch noch ganz wichtig, ich würde so sagen, das Nummer eins Konzept ist da die Diversifikation, die auch wieder auf das Risiko und die Risikotoleranz einzahlt. Was heißt das jetzt? Das heißt einfach, je mehr Sachen man sich auswählt, also beispielsweise je mehr verschiedene Aktien man investiert ist, desto mehr diversifizierter ist man. Das heißt zum Beispiel, eine Aktie geht runter, eine andere geht vielleicht rauf und man kann das Risiko so ein bisschen ausgleichen. Genau. Und der dritte Punkt, den ich hier noch habe, das ist, was immer sehr wichtig ist, dass man die eigenen Entscheidungen auch versteht. Also jetzt nicht irgendwie was kaufen, wo man überhaupt nicht weiß, was das jetzt ist, sondern man sollte schon immer so ein Basisverständnis haben, was mache ich denn hier überhaupt und wie passt das zu mir? Genau, ich glaube, das wäre es von meiner Seite, aber Edda, du kannst hier noch gerne
Ich würde da
ergänzen.
gerne noch was ergänzen, weil gerade das mit dem Risiko ist mir persönlich ein ganz wichtiger Punkt. Also zwei Aspekte daran. Das eine ist, meiner Ansicht nach geht es bei der Geldanlage nicht um das Steigern des Gewinnes, um das Maximieren des Gewinnes, sondern ums Managen der Risiken. Und alles, was wir langfristig und auch kurzfristig machen, sollten wir uns einfach der Risiken immer bewusst sein, aber die sind alle in den Griff zu kriegen. Und du hast ja, Sophie, du hast eben schon sehr gut erklärt, was da eigentlich schon reicht. Ja, einmal diese Langfristigkeit, also das ganz klare Unterscheiden. Das ist der zweite Punkt. Ich muss alles, was ich tue, frage ich mich vorher, was ist mein Zeithorizont? Und danach entscheidet sich, was ich tue. Und alle, die hier, wie wir hier wahrscheinlich alle am Einstieg sind in der Session heute, ist unser Zeithorizont langfristiger. Und das ist neben der Diversifikation, die du gerade genannt hast, die zweite Komponente für die Risikostreuung. Jetzt habe ich es wieder ein bisschen abstrakt erklärt, aber das eine ist, wir kriegen die Risiken in den Griff, das ist wunderbar. Und das zweite ist, ihr könnt sie nicht, wenn mich jemand fragt, wie risikobereit bin ich, dann werde ich sagen, null, ich will nichts verlieren. Aber das größte Risiko ist gar nichts zu tun. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, wenn ich gar nichts mache, trage ich das allergrößte Risiko, nämlich den permanenten Verlust meines Geldes durch die Inflation. Aber also muss ich was tun. Und da ist das zweite Aspekt, dass ich kann es ausprobieren. Wenn mich dann jemand fragt, wie risikobereit bist du? Ja, das muss ich vielleicht mal testen. Und ihr wächst. Die Risikoperson am Anfang eurer Investmentreise ist nicht diejenige Person in 2, 3 Jahren. Das ist ein anderer Mensch, was Risikotoleranz angeht. Man wächst damit rein. Ich habe 3 Börsencrashs mitgemacht. Ja, der vierte, egal, ich bin total gelassen. Das ist wirklich so. Das sagt jeder, der länger im Kapitalmarkt aktiv war. Also traut euch das zu. Risiko ist nicht so gravierend. Ihr kriegt jetzt den Griff. Und vor Risiko per se sollte man überhaupt keine Angst machen. Und der zweite Punkt, der ist mir auch noch wichtig, weil das ist auch ein ganz großes Hemmnis. Vor allen Dingen bei Frauen wollen immer alles durchdringen bis ins Letzte. Wir wollen immer verstehen, wirklich bis ins Allerletzte, bevor wir aktiv was tun. Funktioniert nicht, weil ich kann nicht jede Aktie im MSCI World kennen. Also gibt es ein paar Sachen, langfristig, streut, das reicht schon. Also Claudia Müller sagt gerne, 80%, lieber 80% richtig machen als 100% gar nichts. Und da hilft einem ein bisschen die Anlagestrategie mal aufzuschreiben, dass man die nicht aus den Augen verliert. Was für aktive Trader genauso gilt wie für Einsteigerinnen. Schreibt euch das einfach mal kurz auf. Ich will langfristig Zinseszinseffekt nutzen und dazu mache ich das und das. Und wenn ihr dann denkt, boah, jetzt wird es aber ganz rummelig, schaut da mal wieder rein. Ich glaube, das hilft ungemein, das mal für sich zu verschriftlichen, was ist die Strategie? Und dann kann man sich da auch viel mehr dran halten und trifft keine emotionalen Entscheidungen. Oder was meinst du, Sophie?
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich gleich dabei und ich finde, das ist ein sehr schöner Übergang auch zu unserer nächsten Slide, wo ich so ein bisschen über keine Zeit sprechen wollen würde, weil das ist ja auch oft etwas, dass viele Leute zu uns sagen, oh, ich habe einfach keine Zeit, mich mit diesem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Ne? Und das Thema hängt ja auch wieder ganz stark an keine Ahnung haben, weil man muss sich ja die Zeit nehmen, um so die Basics zu lernen. Und da, wie du schon eben richtig gesagt hast, Edda, es ist ganz wichtig, dass man sieht, Man muss nicht für immer lernen, sondern es reichen wirklich kleine Lerneinheiten aus. Es reicht aus, die Basics zu verstehen und nicht alles über den Kapitalmarkt zu wissen, was es da gibt und was man wissen muss, sondern einfach nur zu wissen, hey, wie schaut es denn hier persönlich für mich aus, die Basics zu wissen, was habe ich denn vor mit meinem Geld? Und beispielsweise, ich kann dann nur so ein bisschen mal als Erfahrung sprechen, wie wir das aufgebaut haben bei uns in der App. Also wir haben gesehen auch, dass die Leute ungern ganz lange und viele Bücher lesen. Also wenn ich jetzt am Einstieg bin, lese ich, finde ich, vielleicht nicht gleich ein 300-Seiten-Buch zum Thema, wie suche ich mir einen ETF aus, sondern will vielleicht mal ein bisschen klein, also ich würde sagen, mit so Bytes einsteigen. Ne? Und deswegen, was wir gemacht haben und was wir da oft sehen, ist, dass sich eben so kleine Lerneinheiten sehr gut eignen. Und das ist vielleicht so auch mein Tipp für alle, die sagen, sie haben keine Zeit. Einfach schauen, dass man vielleicht sich 3 Minuten Zeit nimmt am Tag oder mal am Wochenende eine Viertelstunde, um zu sagen, hey, okay, ich schaue mir dieses Thema an und immer in so kleinen Lerneinheiten das Ganze machen, weil dann ist es nicht so wie ein Riesenberg, sondern ist es ist vielleicht wie so kleine Maulwurfhäufchen. Das ist das eine. Das andere ist personalisierte Inhalte und die Relevanz für dich. Also wenn du halt merkst, okay, du interessierst dich vielleicht für das Thema Finanzen mehr aus der Perspektive, weil du schauen willst, ich möchte für meine Familie vorsorgen oder für Selbstständige, ich möchte irgendwann mal mein eigenes Unternehmen gründen oder auch, weil du durch deine finanziellen Entscheidungen die Nachhaltigkeit beeinflussen möchtest. Das sind alles so Nuancen, die uns helfen, da dran zu bleiben und wo wir dann auch wieder Lust haben, mehr Zeit rein zu investieren, weil es einen sehr persönlichen Bezug zu sich selber hat. Also wir sehen bei uns in der App beispielsweise, wenn jetzt jemand reinkommt, der hat eine Familie, der sagt am Anfang, hey, okay, ich möchte eben Kapital aufbauen, weil ich für meine Familie vorsorgen möchte, dann sind für die Person eben diese Lerninhalte viel relevanter und dann bleibt die Person auch eher dran am Lernen. Und das würde ich halt wirklich auch jeder Person in unserem Webinar empfehlen, zu schauen, wie kann ich das noch ein bisschen persönlich auf mich abstimmen. Und das Letzte, und das ist einfach so, Lernen muss schon zu einer gewissen Weise Spaß machen. Und da kann man sich zum Beispiel, also bei uns ist zum Beispiel, man macht es entweder Video- oder Audio-basiert oder man kann es auch lesen. Und wir haben jetzt auch neulich mal eine 10-Tage-Challenge eingeführt, wo du 10 Tage am Stück immer gewisse Inhalte lernen musst und du kannst dich mit deinen Freunden challengen. Und das würde ich auch wirklich allen empfehlen, einfach mal vielleicht eine Gruppe von Freunden fragen, habt ihr nicht Lust mit mir zu starten oder in der Familie und sich so Ziele setzen, so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit so einem Lesen, so einem Book Club, wo man das eben manchmal macht und das Buch dann beispielsweise am Ende der Woche bespricht. Und so könnte man das ja auch beim Thema Finanzen machen. Also so Challenges, das hilft ganz oft und es muss halt einfach auch Spaß machen, das Lernen. Und ich sage auch immer, damit das Gelernte am allerbesten eben bestehen bleibt, da gebe ich immer so einen Tipp, das haben wir auch bei uns in der App, das ist Lernen, Testen, Anwenden, so ein Dreieck. Und man muss es nicht nur lernen, sondern gut ist es, wenn man das dann auch irgendwie testet, also wenn man sich dann gegenseitig fragt, hey, hast du das verstanden? Ne? So Wissensabfrage oder auch mal, wenn man hier auf die Börse-Webseite geht oder im Internet oder im Fernsehen was sieht und wirklich sein Wissen testet und das Wissen natürlich dann bestenfalls anwendet. Sei es jetzt einerseits, weil man sich ein Haushaltsbuch macht oder sei es jetzt andererseits, weil man es da tatsächlich tut und zum Investieren anfängt. Willst du da noch was hinzufügen, Edda?
Ja, einen einzigen Punkt. Glaube, dass es wirklich, du hast es auch gesagt, sprecht mit anderen darüber. Wenn in eurem Umfeld keiner mehr ist, der Lust hat, mit euch über Geld zu sprechen, weil das gilt in Deutschland ja immer noch als sehr unpopulär, sucht euch Börsenfreundinnen oder Freunde. Also sucht euch Menschen, mit denen ihr euch be bewusst über solche Themen unterhaltet, auch wenn ihr sonst mit denen vielleicht nicht viel zu tun habt. Aber das macht wirklich auch Spaß und man kann sich gegenseitig richtig Tipps geben und motivieren. Und egal auf welchem Niveau ihr seid, es ist ein Börsenstammtische, die gibt es digital, die gibt es vor Ort in Städten. Die gibt es für Trader, die wirklich sehr weit sind, die gibt es aber auch für Einsteiger. Und ihr könnt mal gucken, For Investors ist eine Website, die listet alle Börsenstammtische in Deutschland auf, die wirklich örtlich stattfinden mit Kontaktmöglichkeiten. Also For, vier geschrieben als Buchstabe investors.de. Und eine andere Möglichkeit ist, wenn ihr keinen findet in eurem Umfeld, ja, dann gründet doch einfach einen. Wetten, ihr findet in eurer Umgebung ausreichend Menschen, die darauf warten, dass sie sich mal treffen können, um über Geld zu sprechen. Das wäre noch ein Tipp von mir.
Ja, das ist auch ein super guter Tipp. Und das ganze Thema über Geld sprechen, das ist ja auch oft in Deutschland so ein bisschen behaftet mit, ah, über Geld spricht man nicht. Da würde ich auch nochmal sagen, das sind wir schon dabei, dass sich das zum Glück etwas ändert. Und da eben unter den Ersten zu sein, um das mal im Freundeskreis oder in der Familie anzustoßen, das ist eine wirklich super Idee auch. Genau. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Slides habe ich noch dabei. Das ist so eine Sache, wo man darüber denkt, jetzt vielleicht auch nochmal zum Thema Fitnessstudio oder zum Thema bessere Gesundheit. Aber hier, wenn es um die Finanzen geht, Finanzen denkt man immer so, das ist abstrakt, weil wenn jetzt um meine Gesundheit geht oder beispielsweise ich möchte einen Marathon laufen, dann sehe ich ja irgendwann, komme ich an mein Ziel, weil ich werde ja immer besser im Laufen. Bei den Finanzen ist da die Frage immer so, ist es ein abstraktes Konzept? Wie ist es denn für mich greifbar, das ganze Thema investieren beispielsweise? Und da sage ich immer, sollte man sich mal fragen und sich was vor Augen führen. Also, wofür sparst du oder investierst du? Was ist denn da das Ziel dahinter? Also, und dieses Ziel dann auch zu visualisieren. Vielleicht kann man sich was ausdrucken und auf dem Schreibtisch stellen. Ich weiß es nicht, ist es vielleicht das Traumhaus oder die schöne Reise, die man dann irgendwann hat oder sich selber am Pool Cocktail schlürfend in der Rente. So dieses Ziel zu visualisieren ist ganz wichtig und dann halt auch immer noch sein persönliches Warum erfragen. Also, was ist denn der Grund? Warum will ich denn dieses Haus oder warum will ich denn diese Reise machen? Was motiviert mich wirklich dahinter? Und dann merkt man, hey, okay, das hilft mir dran zu bleiben, das hilft mir am Investieren dran zu bleiben, am Thema Finanzen. Und ich habe auch etwas, das ich greifen kann und nicht so wie bei den Finanzen, das oft ist, etwas abstrakter und nicht so greifbar. Genau. Hast du da irgendwas, das du noch hinzufügen wollen würdest?
Nein, wunderbar, du hast es schon erfasst, was einen motiviert, sich das ferne Ziel vorstellen, sich jeden Tag, das, nicht jeden Tag, aber immer so oft man das, und ganz wichtig vielleicht auch noch, sich wirklich klar zu machen, das kostet gar nicht so viel Zeit und Überwindung, um so diese Überwindungsfaktor daraus zu kriegen, ja, also man muss sich da nicht permanent mit seinem Geld beschäftigen, sondern man kann es, wenn es einem passt und kommod ist und man kommt auch schon in kleinen Schritten weiter und kleine Schritte machen schon, wie du es gesagt hast, der Maulwurfberg ist kein Berg, sondern es sind Maulwurfsvögel, wunderbarer Begriff. Und die machen aber langfristigen Vermögen.
Genau, und jetzt bevor wir in die Fragerunde gehen, habe ich einfach noch zwei Slides, die ich gerne mitgeben würde und Botschaften. Das eine ist, hier auf der linken Seite habe ich einen Graphen. Der Graph ist der MSCI World Index, also ein Index, der über 1600 Unternehmen nachbildet. Also man kann sagen, so ein bisschen die Weltwirtschaft, ein bisschen mehr Fokus auf Amerika, also Developed Countries. Und was der zeigt, ist einfach hier Start in 2016. Hier, ja, ich habe jetzt bis 2024 mal auf Maximum, was man konnte. Man fragt sich immer, wann ist denn der beste Zeitpunkt, dass ich jetzt beispielsweise mit dem Investieren anfange? Und ich nehme jetzt hier mal das, ja, hier seht ihr wahrscheinlich diesen Dip um das Jahr 2020. Natürlich wäre es am allerbesten gewesen, während Corona einzusteigen, weil wir sehen, seitdem haben sich die Preise eben sehr stark nach oben entwickelt und die Kurse. Aber man kann das nicht voraussagen. Also niemand kann sagen, wann der beste Einstiegszeitpunkt ist. Und deswegen gibt es ja so einen berühmten Quote, also the best time to start was yesterday, the next best time is today. Einfach mal starten, einfach mal anfangen. Und da vielleicht nochmal, was ich vorher schon gesagt habe, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Weil wenn ich jetzt regelmäßig beispielsweise jeden Monat von 2020 bis 2024 eingezahlt hätte, dann hätte ich ja diverse Marktphasen mitgenommen. Also hier ganz unten beim Tief, hier mal wieder das Hoch. Und dann hätte ich das alles während der Zeit mitgenommen. Und deswegen ist diese Regelmäßigkeit auch so schön, weil da braucht man nicht den besten Einstiegszeitraum, sondern da nimmt man eigentlich alles mit, was so über die Jahre kommt. Genau. Und vielleicht die
Da
letzte
passt
Slide.
direkt eine Frage zu, genau. Ja, oder stell erst dann eure App vor und dann machen wir die paar Fragen, die jetzt noch
Nee.
aufgelaufen sind.
Ja, genau. Dann mache ich
Ach.
das noch bei den. Können wir gleich mal kurz. Nur vielleicht hier nochmal, wie ich schon angesprochen habe, wie machen wir das bei BeatWest? Also, wenn ihr Lust habt, euch mal die App anzuschauen. Also, wir haben das in 3-Minuten-Modulen, in Audio-, Video-, Textformat. Und wie ich schon gesagt habe, bei uns lernt man das. Dann kann man es durch Quizzes testen und dann kann man es anwenden, indem man eben ab 5 € investiert oder ab 1 € einen Sparplan macht. Genau. Und jetzt können wir vielleicht
Danke
auch
dafür.
Fragen gehen.
Ich muss gerade suchen. Die Marlies möchte wissen, weil das war der letzte Punkt. Du hast ja empfohlen, wenn dann mit kleinen Beträgen auf den Sparplan einsteigen, ob es egal wäre, ob sie einen thesaurierenden oder einen auszahlenden Sparplan nimmt.
Genau. Also vielleicht, was sind die Unterschiede zwischen Thesaurieren und Auszahlen? Thesaurieren heißt, dass der Sparplan, also auf der ETF oder der Fonds, immer wieder investiert. Also das Geld, die Ausschüttungen, die gemacht werden, werden gleich wieder investiert und mehr von dem ETF wird gekauft. Das heißt, das Kapital, das wächst auch viel schneller und man profitiert schneller von dem Zinseszinseffekt, den ich gezeigt habe. Wenn er ausschüttend ist, das heißt, das Geld wird ausgeschüttet und du hast das Geld dann beispielsweise zur Verfügung, um irgendwelche Anschaffungen zu machen. Da musst du halt bewusst sein, dass das Geld dann eben nicht weiter und schneller für dich wächst. Ich persönlich würde immer thesaurierende ETFs bevorzugen, weil mein Ziel ist halt der langfristige Vermögensaufbau beispielsweise. Und das gelingt mir schneller mit einem thesaurierenden ETF. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich bin vielleicht schon in der Rente und ich hätte immer noch ein bisschen Geld, das ich neben der Rente auf meinem Konto hätte und das kann ich mir durch Auszahlungen haben, also bei einem ausschüttenden ETF, dann ist es vielleicht passender für mich in dem Stadium.
Ja, sehe ich genauso. Einzige, also Frage der eigenen Disziplin, weil wenn ihr ausschütten lasst, dann müsst ihr direkt wieder anlegen. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr einfach einen niedrigeren Zinseszinseffekt. Und aber sollten vollständigkeitshalber noch den Aspekt erwähnen, dass wenn ihr sonst keine Kapitaleinkünfte habt, dann könnt ihr natürlich bis 1000 Euro im Jahr steuerfrei ausschütten lassen. Das ist so, also für die ersten 5 € Sparplanaktion würde ich da nicht drüber nachdenken, aber im Laufe eurer Investmententwicklung spielt das natürlich dann eine Rolle, weil die Steuern auf eure Gewinne irgendwann in der Zukunft mindestens 26 und ein paar Prozent ausmachen. Also wir glauben ja beide nicht, dass die Steuerlast darauf sinken wird, oder?
Naja, was ich hoffe, ist, dass der Steuerfreibetrag wächst. Das wäre ideal, vor allen Dingen für Vorsorge im Alter. Also vielleicht dann nochmal zu erklären, für alle, die nicht wissen, man hat eben diese 1000 Euro im Monat, im Monat, ich wünschte, im Jahr zur Verfügung, die man eben Investments und so, darauf muss man dann keine Steuer zahlen. Und diesen Freibetrag sollte man eben ausnutzen. Einerseits, indem man gegebenenfalls Titel verkauft und dann wieder kauft, um eben die Gewinne mitzunehmen oder wie Edda gesagt hat, das dann über Ausschüttungen macht.
Da will Katja was zu wissen, ob dieser Effekt nicht durch die Vorabpauschale aufgehoben wäre. Das wird jetzt sehr komplex, deswegen beantworte ich das super schnell. Nein, ist er nicht, weil die Vorabpauschale ist nur ein ganz kleiner Teil. Also die macht nur einen Bruchteil von den tatsächlich möglichen Gewinnen aus, auch im thesaurierenden ETF. Dann noch eine Frage von Leonore, die möchte gerne wissen, sie sei jetzt 66 und 30 Jahre Anlagehorizont wären doch deutlich zu lange. Wie sie denn damit umgehen sollte, ob wir ihr eine Empfehlung geben können, was sie machen soll mit 66.
Genau, also was ich da immer sagen, es ist nie zu spät, mit Investieren anzufangen tatsächlich. Also wirklich, man kann jederzeit anfangen, in jedem Alter. Man muss halt ein bisschen anders investieren. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Anfang Mitte 30, dann investiere ich wahrscheinlich anders wie du, Eleonore. Und da ist es oft so, dass man das Risiko eben, wie ich vorher schon gesagt habe, muss man reduzieren, weil der Anlagehorizont eben nicht mehr so lang ist. Da gibt es so eine ganz grobe Faustregel, der manche Leute folgen und die sagen immer 100% Aktien oder Aktien-ETFs minus Alter. Und dann hat man die Zeit, also wenn man jetzt zum Beispiel 100 minus 60 beispielsweise, das wird dann heißen eben, dass du 40% oder 40 eben, die du übrig hast, in ETFs, Aktien-ETF investieren könntest, weil da kannst du mehr Risiko nehmen und die restlichen 60 solltest du in irgendwas machen, das wo weniger riskant ist. Was eignet sich da oft ganz gut? Das sind Anleihen. Also Risiko kann man auch minimieren, indem man Anleihen nimmt, vor allen Dingen eben so Staatsanleihen wie amerikanische oder auch deutsche und dazu sagen, hey, okay, Anleihen, die fluktuieren oft nicht so wie Aktien und so minimiere ich halt hier mein Risiko oder ich mache etwas in den Geldmarkt eben, um einfach zu zeigen, hey, ich kann das, was ist denn der Sinn dahinter? Ich will das Geld jederzeit zur Verfügung haben, weil ich habe vielleicht keine Zeit mehr, 30 Jahre zu warten, dass ich es zur Verfügung haben kann. Und deswegen die 60%, ein bisschen konservativer wird die 40% investieren beispielsweise im Alter.
Ich habe eine leicht andere Faustformel. Alles, was ich nicht in den nächsten 10 Jahren brauche und nervlich vertrage, kann ich ruhig in den Aktienmarkt stecken. Und ich habe mit 66 vielleicht keine 30 Jahre Anlagehorizont mehr, aber schon relativ gut möglich 20. Sprich, ich habe eigentlich noch 10 Jahre, die ich, je nachdem, ist eine ganz persönliche Frage. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, ich werde relativ zügig auch eine Session zu dem Thema Verbrauchen machen mit jemandem, der sich da gut auskennt, weil da gibt es nämlich richtig coole, schöne Ansätze, wie man das sich selber berechnen kann. Und vielleicht nochmal immer visualisieren, so vor Augen haben, ich brauche ein Kerninvestment, darauf mache ich das Ganze. Und wenn ich jetzt etwas älter bin und möchte ein bisschen mehr Speed reinkriegen, ein bisschen mehr Dampf, kann ich das auch tun. Da bin ich aber dann bei so kleinen Satelliten und da sprengen wir jetzt komplett diese Einsteiger-Session. Aber vielleicht magst du dir mal so ein paar, es gibt ja ganz viele Angebote zu dem Thema, wie man so Satelliteninvestments geschickt mal anlegen kann. Mit Geld, das man definitiv auch vermissen kann zur Not. Das ist wichtig, ja. Hier sind noch ein paar Fragen. Erstmal zu deiner App ein paar. Welche Kosten kommen auf dich zu? Gibt es da Kosten oder ist die kostenlos?
Genau, also wir haben ein Abo-Modell, da zahlt man entweder einmal im Jahr oder im Monat einen Betrag. Da kann man aber dann auch all-inclusive investieren. Also da gibt es dann keine zusätzlichen Kosten für die Investments und auch keine zusätzlichen Kosten für den ganzen Inhalt. Da einfach mal schauen, die App downloaden und dann sieht man das.
Und jetzt noch eine Frage zu eurer App. Gibt es die nicht bei Google Play? Also gibt es die auch für Android oder gibt es die nicht?
Genau, da muss ich leider enttäuschen. Leider gibt es noch nicht für Android, aber da sind wir ganz stark dran, dass die auch bald für Android zur Verfügung steht. Da gibt es auch eine Warteliste bei uns auf der Website, aber im Moment eben nur auf iOS-Devices.
Was glaubst du, wie ist so dein Zeithorizont? Bis wann?
Ich hoffe im Laufe diesen Jahres, wir sind ja schon in 2025, auf jeden Fall.
Und dann möchte Tonka wissen, du hast ja vom MSCI World gesprochen und Nasdaq 100 und S&P 500 sei sie investiert, aber das wäre viel zu USA-lastig. Wie würdest du damit umgehen?
Genau, das ist eine sehr wichtige Frage, die muss man sich halt, also wenn man ETFs-Investment macht, immer gut anschauen. Welche Titel sind denn in meinen ETFs vertreten und welche sind stark vertreten? Wenn man zum Beispiel etwas hat wie ein S&P 500, ein Nasdaq oder ein MSCI World, dann sieht man, dass die 5 bis 10 Titel, die da in jedem ETF drin sind, eben sehr ähnlich sind. Und dann macht es Sinn, wegen der Diversifikation, die wir eben vorher angesprochen haben, vielleicht doch nochmal einen anderen ETF mit reinzunehmen, um das Risiko zu diversifizieren. Beispielsweise, was da gut passt, ist immer ein Emerging Markets ETF, der beispielsweise Länder abdeckt, die jetzt von diesen drei ETFs noch gar nicht abgedeckt sind. Das ist aber auch wieder komplett die eigene Präferenz. Wenn man sagt, ich glaube so an den US-Tech-Markt, dass ich diese Exposure will, kann man das machen. Aber es macht halt auch oft nicht viel Sinn, weil wenn die Titel sehr ähnlich sind, zahlt man ja auch zusätzliche Kosten, ne? Und man hat einfach nur mehr, das man verwalten muss, wie wenn man jetzt zum Beispiel die ETFs ein bisschen reduziert oder mal in einen anderen ETF investiert, der in andere Branchen und in andere Länder investiert beispielsweise.
Ja, und grundsätzlich gilt, je spitzer ich investiere, also je gezielter, und da ist USA schon gezielter als weltweit inklusive alle Länder, je gezielter ich investiere, umso höher meine Chancen, aber auch umso höher meine Risiken und umso näher rutsche ich immer mehr auf dem Zeitstrahl Richtung Taktik. Aber nur so, das ist ja eine, es gibt ja nicht entweder oder, blau, schwarz-weiß, sondern ich bewege mich da ja auf einem Zeitstrahl und je langfristiger mein Zeithorizont, umso breiter sollte ich einfach weggehen, auch von einzelnen Ländern. Und da gibt es genügend Möglichkeiten. Es gibt inzwischen einen ETF, der deckt einen Index ab, der hat 9000 Aktien. Nämlich nicht nur weltweit in ganz vielen Ländern, sondern auch noch die kleinen, die mittelgroßen und die ganz großen. Also das ist dann so ein bisschen die Entscheidung. Ihr könnt euch am Anfang ja auch mal ein paar einfache Fragen stellen. Ist mir Nachhaltigkeit wichtig? Will ich weltweit oder nur USA? Und dann allein dieser Fragen findet ihr auch sehr leicht das passende Investment. Vielleicht noch eine letzte Frage von Diana, die braucht, glaube ich, noch. Diana braucht noch ein bisschen Motivationsschub jetzt hier, weil sie will nämlich wissen, sollte ich meine Finanzen lieber selbst in die Hand nehmen oder zu einer Bank gehen? Was meinst du?
Ja, okay, also vielleicht, da muss man auch immer sagen, ich habe da eine sehr spezielle Meinung, weil ich bin wirklich der Meinung, die Mehrheit der Menschen können die Finanzen auch selber in die Hand nehmen, wenn man das Basiswissen hat. Also was ich sage, ist einfach, jeder sollte sich so ein Basiswissen aneignen, wenn es ums Thema Finanzen geht. Warum ist das wichtig? Das ist einerseits wichtig, wenn man dann Entscheidungen treffen kann, okay, will ich das jetzt selber machen? Also mir das Wissen aneignen und fühle ich mich dann bereit, das selber zu tätigen? Also ich denke mal, wenn man schon ab 5 € investieren kann, kann man es ja auch mal ausprobieren mit so kleineren Summen. Da fällt die Hürde vielleicht weg. Aber auch sollte man trotzdem zu einer Bank oder zu irgendjemandem gehen wollen, die Person, die Anlageberatung macht, muss ja nicht eine Bank sein, gibt es ja auch unabhängige Anlageberater und Beraterinnen, dann sollte man trotzdem dieses Basiswissen haben, weil man wieder sonst der Person blind vertraut. Und das ist immer so eine Sache, ich würde niemandem, wenn es ums Thema Finanzen geht, blind vertrauen, sondern ich würde immer wissen wollen, was sind die Basics oder zumindest, welche Fragen muss ich denn stellen? Beispielsweise die Frage der Kosten, ne? Weil wenn ich jetzt zu irgendjemandem gehe und sage, ja, hey, okay, oder bei der Bank oder sonstige, was sind denn die Kosten, die da involviert sind und könnte ich mir die sparen, wenn ich das Geld selber anlege? Oder wie wird denn die Person rückvergütet? Also gibt es irgendwelche Finanzinstrumente, die die verkaufen müssen, weil dann legen die vielleicht das Geld auch nochmal anders an. Das sind alles so Faktoren, dass egal, ob man es selber macht oder ob man irgendwo hingeht und das machen lässt, man sollte diese Basis Bildung und dieses Basiswissen haben, um eben da wirklich auch geschützt zu sein und vor allen Dingen vor diesen Kosten, würde ich sagen, ist wichtig. Und es
Drei
dauert nicht lange.
Ausrufezeichen, drei Ausrufezeichen, schönes Schlusswort. Wissen schützt vor Unbill, nenne ich es mal. Vielen Dank für deine Zeit, Sophie, und
Sehr
für die spannende Session. Ich hoffe, wir haben ganz viele motivierte Menschen jetzt hier zurückgelassen, tatsächlich ins Doing zu kommen in diesem Jahr. War ja explizit für den Einstieg heute. Nächsten Montag wird es etwas fortgeschrittener. Da ist Christoph Leichtweis, Vermögensverwalter, unser Gast, der war schon mal da. Wer ihn schon mal erlebt hat, weiß, wie gut das ist. Der macht eine 30-minütige, vielleicht werden es dann auch 45 wie heute, eine 45-minütige Session zum Thema Rebalancing und worauf ich 2025 explizit bei der Adjustierung meines Portfolios achten sollte. Also wir sind aber wieder etwas fortgeschrittener, aber heute fand ich super gut, weil Motivation ist das Beste, was wir, glaube ich, mitnehmen können für dieses Börsenjahr. Ich vermute, wie alle Marktkommentatoren, es könnte eher volatil, sprich ruppig werden, heißt aber nichts, weil langfristig ist das vollkommen egal. Das Schlusswort gehört dir, Sophie.
Nee, also ich würde vielleicht nochmal sagen, ganz zum Schluss vielen Dank für die Teilnahme und mein Nummer 1-Tipp an alle heute hier im Webinar, anfangen, einfach mal starten und am besten natürlich noch dranbleiben. Und wenn Fragen sind, auch zum Webinar gerne auch dann noch an mich. Also bin ich in der Zukunft auch immer bereit zu beantworten. Vielen lieben Dank für die Einladung, Edda.
Danke, dass du da warst. Und allen, die dabei waren, alles Gute. Und bis nächsten Montag vielleicht.